Ja, vielen Dank, Julia, für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin, zumal wenn eine Veranstaltung in der Friedrich-Engels-Straße stattfindet und wenn diese Straße dann auch noch mit so vielen Freiräumen bestückt ist. Ich habe mich hier verlaufen, als ich hergekommen bin, einfach weil man jetzt in Berlin nicht gewohnt ist, dass ein Freiraum mehr ist als ein Raum, ein kleiner in einem Ladenlokal, in einem Mietshaus und stattdessen eben mehrere Häuser hat. Und Friedrich Engels ist deswegen besonders schön, weil es ohne Friedrich Engels gäbe es keinen Marxismus. Ohne Marxismus gäbe es keine Linkspartei, ohne Linkspartei keine Stiftung, ohne Stiftung nicht dieses Buch, ohne dieses Buch keine Erklärung mit Marx über den rechtsautoritären Nationalismus oder Rechtspopulismus. Von daher, alles hängt mit allem zusammen und ich bin froh, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen kann. Die Frage, die sich stellt oder warum wir es mit dem Aufstieg von extrem rechten Kräften zu tun haben, ja nicht nur in den USA, sondern auch viel weiter darüber hinaus. Also wir haben rechtsextreme oder sehr rechte Regierungen in Brasilien mit Bolsonaro. Wir haben den Brexit, der sich unter rechten Vorzeichen vollzog. Wir haben Modi in Indien, wir haben Duterte in den Philippinen, Orban, Kaczynski in Polen und Ungarn. Wir hatten die Lega-Regierung in Italien. Von daher ist es offensichtlich etwas, was nicht exzeptionell ist. Also die Amerikaner oder die USA halten sich ja oft zugute, dass sie exzeptionell seien. Also daraus leitet sich ja auch ein bisschen der Messianismus der Amerikaner ab. Also so diese Making the World Safe for Freedom and Democracy. Und die Perspektive der Amerikaner und Amerikanerinnen ist häufig oder lange gewesen, naja, in Europa gibt es halt immer diese Konflikte vom den Religionskonflikten im 17. Jahrhundert dann bis und 16. Jahrhundert, dann bis zum Faschismus und Zweiten Weltkrieg. Und das passiert halt immer in Europa und die kriegen es nicht gebacken und da müssen wir da hinkommen und irgendwie das regeln und alles wieder aufbauen, so wie im Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein gängiges Topos eigentlich in amerikanischer Selbstwahrnehmung. Ein Buch, das Sie vielleicht kennen von Sinclair Lewis, hatte mal argumentiert, it can happen here, also versucht irgendwie darzulegen, dass Faschismus auch in den USA passieren könnte oder eben der Aufstieg einer extrem rechten Kraft. Aber das galt lange als nicht vorhanden. Aber wie gesagt, das ist in den USA nicht einzigartig, sondern wir erleben das in einer so großen Zahl von Staaten, dass man von einem wirklich nicht säkularen, aber doch sozusagen zeitgeschichtlichen Phänomen ausgehen muss. Und dass es nicht so sehr von Einzelpersonen abhängt, sondern dass es strukturelle Gründe gibt, politische, ökonomische, kulturelle, ideologische Gründe, warum die Rechte unter diesen Vorzeichen so erstarkt. Und wenn man dann noch hinzuzieht, was es an anderen Tendenzen zu autoritärer Herrschaft im Kapitalismus gibt, dann verschärft sich dieses Bild eigentlich. Also nehmen wir hinzu die Art und Weise, wie das Krisenmanagement in der Europäischen Union mit dem Fiskalpakt zunehmend autoritär durchgesetzt wurde. Man brach seine eigenen Regeln, wie die No-Bailout-Klausel, und zurte letzten Endes Austeritätspolitik, also Sozialkürzungspolitik, fest durch die neuen Vertragswerk, Überwachungsmaßnahmen der einzelnen Staaten. Faktisch, also wenn man die Gelbwestenbewegung beispielsweise sieht, waren die Konzessionen von Macron gegenüber den Gelbwesten, wären nach der neuen EU-Regierung oder EU-Wirtschaftsregierung schlicht und ergreifend illegal, weil damit eben die Neuverschuldung gebrochen wurde. Ähnlich war es mit der Lega-Regierung, also die Versuche, die Neuverschuldung zu brechen, wären nach dieser autoritären Wirtschaftsregierung illegal. Von daher also, wir erleben eine zunehmende Tendenz zu autoritärer Herrschaft im Kapitalismus, auch die Erstarkung rechtsextremer Kräfte in den Sicherheitsapparaten. Und die Frage ist, wie man das erklären kann. Manche gehen in jedem Fall so weit zu sagen, dass wir uns in einer neuen Phase des Kapitalismus befinden, die man als autoritären Kapitalismus bezeichnen könnte. Das ist ein Buch von Frank Deppe, der das so getan hat. Wolfgang Streeck geht davon aus, dass wir heute im postdemokratischen Kapitalismus leben. Was da drin nicht auftaucht, ist, dass Wolfgang Streeck mit dafür verantwortlich war, dass die Politik, die zum Aufstieg rechtsextremer Kräfte geführt haben, nämlich die Agenda 2010, da federführend beteiligt war, also auch ideologisch beteiligt war. Immerhin hat er seinen Fehler eingesehen. Aber lirum larum oder summa summarum, es gibt eine Diskussion darüber, ob der Kapitalismus sich in einer autoritären Phase befindet und wir in eine neue Phase eingetaucht sind. Nun stellt sich die Frage, wie man das erklärt. Und wenn man sich ein bisschen links orientiert oder ein bisschen an kritischer Wissenschaft, dann stößt man natürlich sehr schnell auf Karl Marx. Und die Frage ist natürlich, ob sich in dem ganzen Korpus und Fundus der von Marx ausgehenden sozialen Wissenschaft, ob da Erklärungsansätze vorhanden sind, die uns vielleicht erklären helfen können, warum das so ist. Die erste Fragestellung, die damit zusammenhängt, ist natürlich, was die politische Form im Kapitalismus, die Form des Staates im Kapitalismus ist und das Verhältnis von politischer und ökonomischer Herrschaft. Das Besondere am Kapitalismus ist ja, dass im Kapitalismus Herrschaft ökonomisch vermittelt ist, das heißt über den Markt vermittelt ist und weniger stark über den Staat, weniger stark über Religionen, weniger stark über irgendwelche Rechtsverhältnisse, sondern es ist so, dass letzten Endes es eine Minderheit gibt, die eine Mehrheit gegen Lohn einstellt. Die Mehrheit im Kapitalismus ist lohnabhängig, also wir könnten auch von einer Arbeiterinnenklasse-Mehrheit sprechen. Das betrifft dann sowohl industrielle als auch Dienstleistungsarbeit, das betrifft sowohl Kopfarbeit als auch Handarbeit. Und die Frage ist natürlich, wie in einem solchen System, das historisch demokratisiert worden ist, am Anfang war der Kapitalismus nicht demokratisch, der Liberalismus war das Gegenteil von Demokratie, auch aus seinem Selbstverständnis her. Demokratie wurde als Pöbelherrschaft oder Mobherrschaft angesehen, aber es gab eben historische Kämpfe um das allgemeine Wahlrecht. Das allgemeine Wahlrecht wurde dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in fast allen entwickelten kapitalistischen Staaten verwirklicht. Und die Frage ist natürlich, wie ist eigentlich in einem System des allgemeinen Wahlrechts sichergestellt, dass die Mehrheit derer, die lohnabhängig sind, nicht die Grundlage der kapitalistischen Macht, nämlich das Privateigentum an den Produktionsmitteln, das heißt also die privaten Unternehmen, egal ob das jetzt eine Anwaltskanzlei ist oder ein Krankenhaus oder ein Industrieunternehmen. Also wer sorgt eigentlich dafür, dass diese Mehrheit nicht per Wahlurne, den Sozialismus quasi per Wahlurne einführt und das Privateigentum an den Produktionsmitteln abschafft durch Sozialisierung. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Varianten von genossenschaftlichem Eigentum, Arbeiterinnen, Selbstverwaltung bis hin zu Staatseigentum. In der Geschichte, in der kritischen Demokratietheorie wurde das immer begründet oder wurde analysiert, dass der Kapitalismus oder die Intellektuellen des Kapitalismus gute Mittel gefunden haben, wie dafür gesorgt werden kann, dass das Eigentum heilig ist. Das geht natürlich von Verfassungen. In Deutschland haben wir nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Grundgesetz bekommen, das letztlich einen verfassungsgemäßen Weg zum Sozialismus offen hält. Das war die These von Wolfgang Abendroth im historischen Streit mit Ernst Forsthoff. Wir werden sehen, inwiefern die Richter, wenn es um den Berliner Mietendeckel geht, geschweige denn die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co., ob das dann tatsächlich dann auch die Richter das so auslegen werden, aber faktisch gibt es diesen Weg. Aber trotzdem gibt es natürlich rechtliche Einschränkungen. Und besonders sieht man diese rechtlichen Einschränkungen dann, weil die Verfassung in den einzelnen Staaten, Frankreich, Italien, Westdeutschland, aber auch in der DDR damals, auch in der Sowjetunion, sehr, sehr progressiv waren, sehr viele soziale Rechte hatten, dass man versucht hatte, diese Rechte und das allgemeine Wahlrecht auszuhebeln durch das, was Stephen Gill, der kanadische Politikwissenschaftler, mal als neuen Konstitutionalismus bezeichnet hat. Also das ist ein System, in dem Souveränität auf transnationale Formen von Staatlichkeit verlagert werden, beispielsweise wie die Europäische Union, die dann mit sowas wie dem Neuverschuldungsverbot letzten Endes die Gesellschaften auf marktorientierte Entwicklungspolitik festlegen. Diese ganzen Ideen stammen aus im Prinzip einer Schule, also Friedrich August Hayek von Hayek hat da die Vorarbeiten geleistet, also die großen Vordenker des Neoliberalismus, James Buchanan und andere. Und das ist natürlich dann eine gute Art und Weise, dass die Privilegien der Eigentümerklasse, der besitzenden Klasse festzuschreiben, wenn man zwar immer noch wählen darf, aber letzten Endes die Wirtschaftspolitik so entpolitisiert ist, dass man das Eigentum nicht antasten kann und nicht mal letzten Endes die marktorientierte Wirtschaftsentwicklung. Wenn es schlicht und ergreifend illegal ist, mit sowas wie der schwarzen Null in Deutschland aktive Industriepolitik zu machen, öffentliche Beschäftigungspolitik und so weiter. Trotzdem gibt es diese Tendenz zu autoritären Staatsformen, obwohl es sozusagen diese Einschränkung der Demokratie und die Einschränkung nicht marktförmiger Wirtschaftspolitik gibt. Und da muss man sich fragen, wie kommt es eigentlich? Die Wahrheit ist natürlich immer historisch konkret. Es gab lange in der marxistischen Diskussion oder von Marx ausgehenden Diskussionen gab es unterschiedliche Auffassungen, wie das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie ist. Ich sagte ja vorhin schon, dass jemand wie Wolfgang Streeck, davon, der kein Marxist ist, aber davon ausgeht, dass wir in einem postdemokratischen Kapitalismus leben, dass also die Einheit von Demokratie und Kapitalismus, die zeitweilig nach 1945 bestand, insbesondere dann auch in ihrer materiellen Unterfütterung als Sozialstaat. Denken Sie an Colin Crouch, den Sozialwissenschaftler, der unsere gegenwärtige Demokratie als Postdemokratie bezeichnet, weil eben die materiellen Grundlagen, soziale Absicherung und so weiter erodiert sind. Also Streeck deswegen davon ausgeht, der Kapitalismus und Demokratie treten auseinander. In der Geschichte des marxischen Denkens oder marxistischen Denkens findet man da unter anderem Vorstellungen wie bei Lenin, der vor dem Ersten Weltkrieg, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, der Vorstellung anhing, dass die Demokratie die beste Hülle für den Kapitalismus sei. Das ist eine bemerkenswerte Auffassung, weil er diese Auffassung vertrat zu einem Zeitpunkt, wo die meisten kapitalistischen Staaten autoritär regiert wurden. Also in Deutschland beispielsweise, in Preußen, herrschte das Dreiklassenwahlrecht und so weiter und so fort. Aber er ging davon aus, dass die Demokratie die beste Hülle ist, mit der Argumentation, dass im Kapitalismus es ein quasi Ventil ist, mit dem man Ärger loswerden kann, indem Unzufriedenheit dazu führt, dass man eine Regierung abwählt, weil man halt seine kapitalistischen Herrscher nicht abwählen kann. Also sozusagen, dass es eine Art ist, fast ein bisschen wie Max Weber, eine Art ist, die Eliten auszutauschen, aber die Herrschaftsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse dadurch nicht zu berühren. Lenins These war natürlich etwas in Frage gezogen, als dann eben die größte Krise des Kapitalismus bis dahin, also die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1939, alle liberalen parlamentarischen Demokratien hinwegfegte, bis auf die Inseln USA und Großbritannien. Es gab ja nicht nur in Deutschland den Weg in den Nazifaschismus, sondern auch in anderen Ländern setzten sich zunehmend autoritäre Staatsformen durch oder wurden durchgesetzt. Vielfach unter direkter Beteiligung des konservativen Bürgertums. Und unter diesen Bedingungen sozusagen der veränderten Verhältnisse, eine Situation im Prinzip nicht unähnlich wie heute, wo autoritäre Staatsformen zunehmen, setzen sich die Kritiker der Frankfurter Schule, also die auch von Marx ausgehend dachten, Horkheimer und Theodor W. Adorno, in den Aufsätzen in der Zeitschrift für Sozialforschung stellten sie sich auch die Frage, warum eben diese autoritären Herrschaftsformen. Und sie kamen zu dem Schluss, dass der Faschismus eigentlich die adäquate Herrschaftsform im Spätkapitalismus sei, so wie sie das nannten. Also dass sozusagen der Faschismus ein natürliches Ergebnis des Kapitalismus in seiner monopolistischen Phase sei. Die These ist natürlich, wenn man sich die Entwicklung nach 1945 anguckt, offensichtlich gewagt, offensichtlich widerlegt, weil ja tatsächlich die parlamentarische, die liberale Demokratie dann zu der dominanten Form, ne, dominanten politischen Form im Kapitalismus wurde. Nach 1945, also von den ungefähr 44 oder so Nationalstaaten, die es gab, die sich dann bis heute bis auf um die 200 ausgeweitet haben, wurde die Demokratie, die liberale, lange als das Nonplusultra gesehen oder auch entwickelt. Natürlich immer gemischt mit autoritären Formen, auch immer wieder durchbrochen durch Diktaturen, Zeiten der Diktatur. Aber es schien zumindest so, also nach konservativen Denkern, dass wir es mit sozusagen einer neuen Welle der Demokratie zu tun haben, bis hin zu dem Zeitpunkt, dass Francis Fukuyama, einer der bedeutendsten liberalen Intellektuellen und Vordenker und Apologeten des Kapitalismus, eben nach 1990 dann sagte, es sei das Ende der Geschichte, Marktwirtschaft, kapitalistische wohlgemerkt, und liberale Demokratie seien as good as it gets, also das Ende der Geschichte, und danach könne nichts mehr kommen. Das ist natürlich ein bemerkenswerter Satz gewesen, vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung. Fukuyama hat sich selber auch weiterentwickelt und legt heute einen Pessimismus an den Tag, der seinesgleichen sucht, weil er nämlich sagt, also zum Beispiel in der Financial Times einmal schrieb einen Artikel mit dem Titel US Democracy has little to teach China, also die US-Demokratie, der Liberalismus habe China und seiner sozusagen Entwicklungsfähigkeit nichts mehr zu erzählen. Und auch andere wie Kolanzig gehen davon aus, dass wir eine Rückentwicklung, a retreat of democracy, erleben oder from democracy. Von daher sozusagen nochmal, die Wahrheit ist offensichtlich konkret, also weder Lenin noch Horkheimer Adorno lagen mit ihren apodiktischen Annahmen richtig, also offensichtlich ist der Kapitalismus sowohl mit liberalen als auch mit autoritären Formen des Staates kompatibel und die Frage ist dann letztlich, die zu klären wäre, warum in spezifischen Phasen wie der heutigen zunehmend autoritäre Staatsformen sich entwickeln und warum sie sich auch zurückentwickeln. Zwei Theoretiker, die im marxischen Geist gearbeitet haben, die da in meinen Augen sehr viel geleistet haben, ist zum einen Reinhard Kühnel, der 1971 einen linken Bestseller geschrieben hatte, also bis in die 90er Jahre vielfach wieder aufgelegt. Ich glaube, also ich habe eine Ausgabe von 1990 oder so, die ist bei 250.000 für ein Theoriebuch, schon ziemlich bemerkenswert, da sind wir weit von entfernt. Das Buch heißt Form bürgerlicher Herrschaft, Liberalismus, Faschismus. In dem Buch, wo Kühnel eben argumentiert, dass Liberalismus und Faschismus nicht Gegensätze sind, sondern die Widersprüche des Liberalismus letzten Endes autoritäre Herrschaftsformen inklusive des Faschismus hervorbringen. Und wenn Sie sich beispielsweise jetzt erinnern an die Diskussion, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist oder nicht, dann sagt das Bürgertum, nein, es ist keine bürgerliche Partei, um sich davon abzugrenzen. Ich würde sagen, es ist eine bürgerliche Partei, aber das ist genau das Problem, dass das Bürgertum sich eben in historischen Krisenphasen nach rechts radikalisiert und zunehmend in dieser Form zu autoritären Herrschaftsformen und barbarischen Vergesellschaftungsformen neigt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch wichtig scheint mir ein anderer Theoretiker der Frankfurter Schule, Franz Neumann, der leider viel zu früh verstorben ist bei einem Autounfall und der ein Buch geschrieben hat, also es ist eigentlich eine Aufsatzsammlung liberaler und autoritärer Staat, demokratischer und autoritärer Staat und der in einem Aufsatz über den Funktionswandel des Rechts im bürgerlichen Staat einen sehr, sehr klugen Satz gesagt hat, nämlich demzufolge der Kapitalismus ist immer so liberal oder autoritär, wie die Interessen des Bürgertums oder der Bourgeoisie es erforderlich machen. Das heißt also, dass der Kapitalismus autoritärer wird, wenn die Herrschaft der Bourgeoisie das erfordert. Kommen wir aber zurück zu Marx selbst, weil darum soll es ja auch eigentlich gehen. Also Marx, es ist ja bekannt, dass Marx kein Buch über den Staat geschrieben hat. Das Marxsche Werk ist unvollständig geblieben. Es ist umstritten, ob der sogenannte Sechs-Bücher-Plan, den Marx verfolgte, ob er den bis zum Ende seines Lebens verfolgte. Der Sechs-Bücher-Plan sah eben so aus, dass es die drei Bände des Kapitals geben sollte, von denen Marx selber nur einen Band zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Der zweite Band ist nach seinem Tod erschienen aus dem Nachlass und der dritte Band ist von Engels in mühseliger Arbeit zusammengesetzt worden. Und darüber hinaus sollte es eben auch noch Bücher geben über den Staat und den Weltmarkt. Beides hat Marx nicht bewerkstelligt, nicht mehr realisieren können und sehr viele Theoretiker und Theoretikerinnen im Geiste von Marx haben dann versucht, eben diesen Sechs-Bücher-Plan bzw. diese Lücken, die Marx hinterlassen hat, zu füllen. Und eine der wichtigsten war natürlich die Lücke des Staates. Da haben unter anderem Lenin, Paschukanis, die eben schon genannten Frankfurter, Antonio Gramsci, Ralph Miliband, Nikos Poulantzas, Althusser und viele andere dazu gearbeitet und versucht, diese Lücke zu füllen. Und ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, nur da, wo es punktuell nützlich ist. Ich glaube, ein Grundproblem, das sehr viele dieser Theoretiker und Theoretikerinnen hatten, ist, dass sie ein teilweise falsches Verständnis vom goldenen Zeitalter des Kapitalismus nach 1945 hatten, nämlich indem sie keynesianische Vollbeschäftigung, gleichzeitig steigende Löhne und Profite und so weiter für einen Ausdruck des Spätkapitalismus hielten, was heute total irrig ist, wenn man sieht, wie stark die Vermögensungleichheit anwächst, wie stark die Lohnquoten sinken, das heißt also der Anteil, den die Beschäftigten mitnehmen von den Werten, die sie produzieren. Auf jeden Fall gibt es diesen Korpus an Literatur, aber zurück zu Marx selbst. Marx hat wenn man Marx staatstheoretische Gedanken nachvollziehen will oder auch insbesondere, was er über Autoritarismus gesagt hat, dann gehen sehr, sehr viele zurück zu seiner Schrift des 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Das ist eine Schrift, die zum Korpus der sogenannten politisch und historischen Schriften von Karl Marx gehören. Er hat sie zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo im Prinzip die marxische Methode, also die marxische Epistemologie, Erkenntnistheorie, weitgehend entwickelt war. Und in diesem Korpus von historisch-politischen Schriften versuchte Marx im Grunde genommen anhand der Realgeschichte, anhand der Realempirie nachzuweisen, warum seine Methode so viel überlegener und so viel besser sei als eben die bürgerlichen wissenschaftlichen Methoden. Und das machte er eben am Beispiel unter anderem in dieser Schrift am Beispiel des Aufstiegs von Louis Bonaparte in Frankreich nach der 1848er Revolution und der Frage, wie eigentlich eine demokratisch-populare Revolution wie 1848 am Ende in einer autoritäreren Herrschaftsform und Staatsform endet als das System vorher. Das ist eine Frage, Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass die 2011er Revolution, der arabische Frühling, häufig mit der 1848er Revolution verglichen wurde, so mit dieser, nicht nur sozusagen der Art und Weise, wie er sich plötzlich über die ganze Welt verbreitete, also vom arabischen Raum nach Israel, nach Südeuropa, die ganzen Indignados, Anti-Austeritätskämpfe, Occupy Wall Street und den kanadischen Ahornfrühling, Chile und so weiter. Also nicht nur in dieser Form wurde ja 2011 der arabische Frühling mit 1848 verglichen, sondern eben auch mit der Frage, wie sowas wie Mursi aus der Revolution in Ägypten, Mursi und dann eben Sisi aus der Revolution in Ägypten hervorgehen konnten. Marx glaubte, dass seine Erklärung besser sei als die aller anderen. Er richtete sich da insbesondere gegen Victor Hugo und Proudhon, die letzten Endes so Great Man Theories of History Erklärung hatten für den Aufstieg von Louis Bonaparte. Das heißt also letzten Endes Einzelpersonen in der Geschichte mit ihrem besonderen Charisma, was weiß ich, Donald Trump oder so, dass sozusagen die verantwortlich seien für ihren Aufstieg, was scheinbar ja heute zum Beispiel auch der Fall ist. Wir haben ja eine Politik der starken Männer insbesondere, also so charismatischen Führungspersönlichkeiten, die teilweise an den Parlamenten vorbeiregieren. Donald Trump mit seinem Twitter-Account, ne, der sozusagen die Akklamationen, den Jubel aus der Bevölkerung über Twitter bekommt und nicht über die Medien vermittelt. Das heißt also, da könnte man natürlich auch so eine Theorie entwickeln, das sind halt einfach die starken Männer. Marx sagte, naja, man muss erstmal erklären, warum das Bedürfnis nach diesen starken Männern entsteht. Und er versuchte das eben mit dieser Schrift, dem 18. Primär des Louis Bonaparte. Und es gibt in dieser Schrift sehr, sehr viele wichtige theoretische Figuren, theoretische Argumentationen, aber die wichtigste scheint mir oder ist, glaube ich, das Gleichgewichtstheorem, weil Marx' Erklärung für diese Entwicklung war, dass die Bourgeoisie in einer Situation die politische Macht abgibt, wo ihre ökonomische Macht gefährdet ist. Sie erinnern sich, ich sagte, dass sozusagen mit Kapitalismus immer die Frage ist, wie gelingt es der Minderheit, der Besitzenden, ihr Eigentum als Grundlage der Macht vor den Nichtbesitzenden zu schützen. Marx' Theorie war, in einer Situation sozusagen der Stärke der Subalternen, also der Stärke der nichtbesitzenden Klassen in einer Revolution, in einer Pattsituation, einer Gleichgewichtssituation, gibt die Bourgeoisie verzichtet auf die politische Macht, auf den Parlamentarismus, der ja bis dahin immer ihre schärfste Forderung war. Also Sie erinnern sich vielleicht, dass eine der wichtigsten Forderungen der Bourgeoisie des Parlamentarismus war No Taxation Without Representation. Das hieß also gegenüber dem Feudalstaat, wenn ihr uns besteuern wollt für die Kriege, die ihr führt, ihr Könige, ihr Feudalherren etc., dann wollen wir mitbestimmen, was mit diesen Steuern passiert. Dafür brauchen wir ein Parlament. Marx sagt, in der Situation des Gleichgewichts der Klassen gibt die Bourgeoisie eben ihr parlamentarisch, ne, sozusagen die parlamentarische Repräsentation auf zugunsten einer autoritären Herrschaft. Nun ist dieses Gleichgewichtstheorem, wenn man das heute auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Westen oder in den Ländern, in denen sozusagen die Rechte an die Macht gekommen ist, überträgt, kann man schon ein großes Fragezeichen im Kopf haben. Ich habe das in meinem Buchkapitel am Beispiel der USA gemacht und ich habe versucht mal zu definieren, was denn eigentlich das Gleichgewicht der Klassen, also das Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit, was dafür Indikatoren sein könnten auf der Seite der Arbeit. Drei Indikatoren habe ich mir vorgenommen. Das eine ist der Indikator des gewerkschaftlichen Organisierungsgrades. Das heißt also die Art und Weise, wie es den Lohnabhängigen gelingt, ihre Arbeitskraft zu monopolisieren und das Ungleichgewicht zum Kapital auszugleichen, weil das Kapital ja immer am längeren Hebel sitzt, weil wir zwar nicht gezwungen sind, für einen spezifischen Boss zu arbeiten, aber wir sind gezwungen, für irgendeinen Boss zu arbeiten, wenn wir selber nicht über Produktionsmittel verfügen, sagen wir über ein Stück Land oder einen Schlosserbetrieb oder sonst irgendeinen Krämerladen, wenn wir halt gezwungen sind, unsere Kopfarbeit oder unsere Handarbeit zu verkaufen. Von daher ist, glaube ich, gewerkschaftlicher Organisierungsgrad ein guter Indikator. Der zweite Indikator ist das Niveau von Streiks. Der Streik ist ja bekanntlich nicht nur das Mittel, um dem Kapital Zugeständnisse abzuringen, weil es halt sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer wird für Kapitalunternehmer, wenn die Beschäftigten streiken. Und zugleich ist der Streik die Art und Weise, wie die Lohnabhängigen ihre eigenen Stärke gewahr werden. Also wie Lohnabhängige merken, dass ohne sie hier in dieser Welt überhaupt nichts laufen würde, dass kein Haus stehen würde, keine Straße gebaut werden würde, kein Krankenhaus laufen würde und so weiter, keine Hochschule und so weiter und so fort. Das heißt also, der Streik als zweiter Indikator und als dritter Indikator die Vermögensungleichheit, weil Sie kennen die Trias der gewerkschaftlichen Forderungen, also Lohnsteigerung, Inflationsausgleich und eine Umverteilungskomponente. Das ist sozusagen üblicherweise die Trias in Tarifverhandlungen von Gewerkschaften. Und die Stärke der Beschäftigten, der Lohnabhängigen, könnte man eben dann daran festmachen, wie stark es ihr gelingt, die Vermögensungleichheit zu reduzieren. Und nicht nur über Tarifverhandlungen, sondern auch über Steuergesetzgebung. Also inwiefern Steuergesetzgebung dazu führt, dass die Vermögensungleichheit zurückgeht, so ein bisschen wie in den 30er Jahren in den USA und im goldenen Zeitalter des Kapitalismus nach 1945, wo beispielsweise unter Franklin Delano Roosevelt in den USA ein Spitzensteuersatz von 94% auf alle Einkommen über $200,000 erhoben wurde. Das heißt im Prinzip, die ganzen Vermögen von den Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg von damals wurden einfach abgeschöpft und dann in den Ausbau des Sozialstaats, den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, U-Bahn-Systeme und so weiter gesteckt. Das eben als dritter Indikator. Und wenn man sich das in den USA anschaut, dann ist es tatsächlich ziemlich bemerkenswert, wie diese Indikatoren auf jeden Fall nicht für ein Gleichgewicht sprechen. Wenn man jetzt den gewerkschaftlichen Organisierungsgrad nimmt, zu Beginn der neoliberalen Wende 1979, Paul Volcker ist ja gerade gestorben, der mit dem Volcker-Schock für die neoliberale Wende als letzter Pfeiler steht, als Zentralbankchef, da lag der gewerkschaftliche Organisierungsgrad bei 24,1% in den USA. 2016, das heißt im Jahr, in dem Donald Trump zum Präsident gewählt wurde, lag er bei 11,7%. Das heißt also ein wirklich dramatischer Rückgang der gewerkschaftlichen Organisierung in den USA. Es gibt viele Gründe, also auch viel dramatischer als jetzt in Westeuropa. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist paradoxerweise die Stärke der Gewerkschaften in den USA. Nämlich in den USA gibt es ja keine Flächentarifverträge, sondern Haustarife oder Firmentarifverträge. Das heißt also, es gibt Betriebe, die eine Gewerkschaft im Betrieb haben und Betriebe, die keine haben. Und wer gewerkschaftlich organisiert ist, hat durchschnittlich, kriegt einen Drittel höheren Lohn, als der in einem Betrieb arbeitet, der nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Was natürlich bedeutet, dass es für die Kapitalunternehmer eine Frage des Überlebens ist, die Gewerkschaften aus den Betrieben rauszuhauen, wo dann halt die ganz vielen Juristen, die irgendwo an der Uni ein Jurastudium gemacht haben, sich verschuldet haben und ihr Geld wieder reinbekommen wollen, dann eben zu diesen Unternehmen gehen und Union-Busting betreiben, also halt die Unternehmer beraten, wie man die Gewerkschaft aus dem Betrieb rauskicken kann, weil eben über kurz oder lang ein Betrieb, der zu den gleichen Kosten produziert wie einer, der also mit Gewerkschaft, einer ohne Gewerkschaft, das eben kurz oder lang bedeutet, dass man in die Insolvenz geht. Der zweite Indikator ist der Indikator der Streiks. Da gibt es halt unterschiedliche Indikatoren, also unterschiedliche Bemessungsgrundlagen. Die Rekordphase der Streiks lag eben in den 70er Jahren. Es ging den Neoliberalen insbesondere auch darum, halt diese Streikfähigkeit, die aus der Vollbeschäftigungspolitik auch resultierte, wieder loszuwerden. In den 70er Jahren gab es in den USA 2888 Streiks mit 1000 oder mehr Beschäftigten. Beteiligt waren an diesen Großstreiks 14,878 Millionen Beschäftigte durch die 70er Jahre hindurch. Und es gingen insgesamt 260,98 Millionen Arbeitstage verloren. Also in den 2010er Jahren, die natürlich 2016 nicht zu Ende waren, aber Sie erkennen die Tendenz. In den 70ern, wie gesagt, 2888 Streiks mit mehr als 1000 Beschäftigten. In den 2010er Jahren waren es 201 Streiks. Arbeitstage, Millionen Beschäftigte oder Beteiligte an diesen Streiks in den 70er Jahren, wie gesagt, 14,878 Millionen. Das ging bis in die 2010er Jahre auf 1,283 Millionen Beteiligte zurück. Und die Zahl der verlorenen Arbeitstage in Form von Streiks ging eben von 260,98 Millionen Arbeitstage auf 37,4 verlorene Millionen Arbeitstage zurück. Das heißt also wirklich eine dramatische Defensive, in der sich die Gewerkschaften in den USA befinden. Die letzten Zahlen aus dem letzten Jahr des Bureau of Labor Statistics sind tatsächlich ein bisschen hoffnungsspendender. Es gibt eine Rückkehr zu einer gewissen Gewerkschaftsmilitanz, zu einer Streikfähigkeit, und trotzdem bewegt sich das eben auf diesem niedrigen Niveau. Und der dritte Indikator, wie gesagt, die Vermögensungleichheit, das kann man anhand einer Studie von Gabriel Zucman und Emmanuel Saez, das sind Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Berkeley, festmachen, die untersucht haben, wie sich die Vermögensungleichheit seit 1913 in den USA entwickelt hat. Sie haben das mit der gleichen Methode gemacht wie Thomas Piketty in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Piketty hat ja die These vertreten, dass Kapitalismus naturwüchsig dazu führt, Einkommen aus Kapital zu Lasten von Einkommen auf Arbeit zu steigern. Also dass sozusagen, wenn man der Kapitalismus einfach sich selbst überlassen wird, in Anführungsstrichen, also nicht hart umverteilt wird durch Steuerpolitik, wie Roosevelt es gemacht hat, dass sozusagen die Vermögensungleichheit explodiert. Und die einzige Möglichkeit, dieser Tendenz im Kapitalismus Herr zu werden, seien eben solche Art von Massenvermögensumverteilungen von oben nach unten, was ja eigentlich eine Rückumverteilung ist, weil die Vermögen da oben stammen aus Arbeit von unten, aber eben nur durch solche Massenumverteilungen durch gigantische Vermögenssteuern und Spitzensteuersätze eben von 94% möglich sei. Und guckt man sich jetzt die Vermögensungleichheit in den USA an, seit der neoliberalen Wende, dann sieht man auch wirklich eine dramatische Entwicklung. Der Anteil an allen Vermögenswerten in den USA, also der Anteil der 0,1%, das sind 160.000 Familien mit einem Vermögen von 20,6 Millionen oder drüber. Diese 0,1% besaßen 1978, also um die Zeit der neoliberalen Wende, 7% des Gesamtvermögens in den USA. Bis 2012, das sind die Zahlen, die wir von Zucman und Saez in dieser Studie haben, stieg der Anteil dieser 0,1% an allen Vermögenswerten in den USA von 7% auf 22%. Und die Tendenz ist, also wenn Sie andere Studien gesehen haben, weiterhin steigend, und sie stieg auf jeden Fall bis 2016, bis Trump gewählt wurde. Von daher scheint es so, als ob man von Marx da nicht so viel lernen könnte. Man kann sicherlich in einzelnen Sachen sehr, sehr viel aus dem 18. Brumaire ziehen, aber sozusagen das Gleichgewichtstheorem scheint nicht die Erklärung zu sein, warum wir diesen Aufstieg des rechtsautoritären Nationalismus von den USA bis nach Brasilien erleben. Die Bourgeoisie hat sich offensichtlich in den USA zu Tode gesiegt, hat eigentlich ihren historischen Antagonisten, Arbeiterinnenbewegung, in eine tiefe, tiefe Krise gezwungen. Und vielleicht ist das sogar das Problem. Die Frage ist also, warum braucht es eigentlich, angenommen die Bourgeoisie hat sich in den USA zu Tode gesiegt, warum kommt es dann zu so autoritären Herrschaftsformen wie unter Donald Trump? Warum passiert das, dass jemand wie Trump gewählt werden konnte? Weil wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass was da passiert ist 2016 in doppelter Hinsicht ein Novum war in der US-Geschichte. Es hat in den republikanischen Parteien oder auch unter den Demokraten hat es immer Graswurzelrevolten gegeben, also sozusagen die Basis, die Kandidaten pushen wollte, die von der Parteielite, vom Partei-Establishment nicht gewollt wurden. 2012 war das beispielsweise so, da herrschte an der Parteibasis der Republikaner eine Anything-but-Romney-Stimmung, also alles nur nicht mit Romney. Am Ende setzte sich die Parteiführung durch, mit Romney wurde installiert als Kandidat gegen Barack Obama. Trump wurde nicht nur sozusagen nominiert von der rechtsradikalen Basis der Partei, sondern Trump gewann dann auch noch die Präsidentschaftswahlen, was gemäß der Mainstream-Politikwissenschaft eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. Weil in der Mainstream-Politikwissenschaft gibt es das sogenannte Duverger-Gesetz. Das Duverger-Gesetz besagt, dass in Mehrheitswahlrechten, also Zwei-Parteien-Systemen, besonders radikale Kandidaten von links oder von rechts zwar in der Lage sind, ihre Basis zu enthusiasmieren, zu mobilisieren, aber dann halt in den nationalen Wahlen grandios scheitern müssten, verlieren müssten, weil sie eben Wählerstimmen in der Mitte, der sogenannten Mitte, verlieren würden. Von daher sozusagen nach dem Duverger-Gesetz Gesetz und nach der Mainstream-Politikwissenschaft hätte der Wahlsieg von Donald Trump eigentlich überhaupt nicht stattfinden dürfen, weil er so hätte verlaufen müssen wie Barry Goldwater 1964 oder McGovern 1968, also von rechts und von links. Tatsächlich aber gelang es der rechten Parteibasis eben, Trump durchzusetzen. Und wenn es aber das Gleichgewichtstheorem nicht ist, habe ich mich gefragt, okay, kann man in der marxistischen Diskussion andere von Marx ausgehende Theoretikerinnen und Theoretiker finden, die hierfür eine Erklärung haben? Und ich bin dabei Nikos Poulantzas fündig geworden, dem griechisch-französischen Staatstheoretiker, der sein Hauptwerk, das 1978 auf Deutsch erschienen ist, die Staatstheorie, bis heute sicher noch sehr großer Beliebtheit in linken Lesekreisen erfreut. Und bei dem findet man nicht in der Staatstheorie, aber in seinem Buch über autoritäre Staatsformen, das heißt Faschismus und Diktatur, ist 1973 erschienen. Und in diesem Buch argumentiert Poulantzas gegen Marx' Gleichgewichtstheorem, er argumentiert auch gegen Gramsci und gegen August Thalheimer, die auch vom Gleichgewichtstheorem ausgingen in ihren Faschismustheorien. Und da findet sich die Argumentation, dass es eben nicht die Stärke der Linken, die Stärke der Lohnabhängigen, der Arbeiterinnenbewegung sei, die die Rechte an die Macht bringt, sondern gerade ihre Schwäche. Die Argumentation ist, dass in Situationen, in historischen Krisensituationen des Kapitalismus, und wir erinnern uns, 2007 ist die größte Krise des Kapitalismus, der Anfang der größten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren gewesen. Von diesen Krisen hat es im Kapitalismus 4 gegeben insgesamt, also 1873 bis 1896, die große Depression oder lange Long Depression, wie es in Amerika heißt, dann 1929 bis 1939 die Weltwirtschaftskrise und die Krise des Fordismus von 1967 bis 1979, der wir den Neoliberalismus verdanken. In all diesen Krisen hat es immer den Aufschwung von rechtsextremen Kräften gegeben. Das ist nichts Neues und das sollte uns deswegen auch nicht verwundern. Es sollte uns aber dazu anspornen, uns die Art und Weise anzuschauen und zu studieren, wie die Linken eigentlich und die Antifaschisten und Antifaschistinnen damals auf diese extremen Rechten reagiert haben, weil das war alles schon mal da und andere Leute haben sich daran ausprobieren müssen und vielfach verloren, weil die erste Krise und die zweite endeten mit Weltkrieg. Und eben ne, dem Aufstieg von Nationalismus, Militarismus und Imperialismus. Von daher alles nichts Neues. Und Poulantzas argumentiert, dass in diesen Krisen, wo die Verhältnisse so ins Arge geraten sind, dass es sozusagen gesellschaftliche Alternativen gibt für alle, universalistische, linke, sozialistische Alternativen, dass wenn die Linke, die sozialistische Linke, nicht stark genug ist, diese Alternativen anzubieten, dass dann die Rechte das Vakuum füllt. Dass sozusagen also die Schwäche der Linken die Stärke der Rechten ist. Und wenn Sie sich mal auf das Gedankenspiel einlassen, dass im Juli 2015 die Kreditstrangulation der Syriza-Regierung war, die Syriza-Regierung, die versucht hatte, man kann darüber streiten, ob es die richtige Strategie war, aber letzten Endes versucht hatte, einen Euro-Keynesianismus voranzutreiben, eigentlich der deutschen Sozialdemokratie auf dem Silbertablett die Chance zu ihrer Führungsfähigkeit und ihrer Wiedergeburt zu servieren, durch eine Art Euro-Keynesianismus eben in dieser Situation niedergerungen wurde. Im August 2015 erleben wir im Prinzip die Flüchtlingskrise, die zu ihrem Höhepunkt kommt oder halt im Herbst 2015. Und ich glaube, das ist natürlich, es gibt ein gewisses Zufallsmoment dabei, aber wir müssen in meinen Augen die Niederlage der Linken von 2015, vorzeitige Niederlage, mit dem Aufstieg der Rechten in Verbindung setzen, weil ich glaube, da ein Zusammenhang besteht. Denn die Rechte zieht ihre Kraft vor allem aus gesellschaftlicher Ohnmacht. Sie zieht ihre Kraft daraus, dass sie die Angst vor sozialem Abstieg, nicht den erfolgten sozialen Abstieg, aber die Angst vor sozialem Abstieg, vor symbolischer Abwertung nutzt. Also es gibt ja häufig die Diskussionen irgendwie, naja, die Wähler von Trump oder die Wähler der AfD sind eigentlich überdurchschnittlich gebildet und überdurchschnittlich wohlhabend und so weiter und so fort. Das verkennt aber die Tatsache, dass Prekarisierung etwas ist, was jetzt nicht allein die betrifft, die schon ausgegrenzt sind und marginalisiert sind, die unter dem Hartz-IV-Regime leben und ständig sanktioniert werden vom Hartz-Regime etc., die keine gesellschaftliche Teilhabe haben, sondern es betrifft natürlich, mit Klaus Dörre gesprochen, auch diejenigen, die Angst haben, dort zu landen. Und die Hartz-Gesetze haben ja letzten Endes eines bewirkt, also Christoph Butterweger hat in meinen Augen recht, wenn er sagt, die AfD ist das verspätete Geschenk der Hartz-Gesetze. Solche Art von Prekarisierung haben natürlich die Auswirkung, die Mitte tief zu verunsichern und zu verängstigen. Nehmen Sie dazu noch die Digitalisierung und die Perspektive, dass sozusagen für viele Leute, die immer sich an die Gesetze gehalten haben und die meinen, ne, sich irgendwie besondere Qualifikationen, Fremdsprachen und sonst was angeeignet haben, technologische Skills als Mechatroniker oder was weiß ich, die Digitalisierung, so kapitalistisch getrieben, wie sie ist, letztlich suggeriert den Leuten, naja, es ist unklar, ob du in 10 Jahren in dem Job, in dem du ausgebildet wurdest oder für den du ausgebildet wurdest, ob du da noch arbeiten wirst können, weil womöglich dein Job nicht mehr existiert. Auch Verlagerungen, ne, Kapitalverlagerungen können sehr schnell bedeuten, dass man innerhalb von 12 Monaten auf Hartz IV ist oder 18 Monaten für die älteren Beschäftigten. Man hat ein Haus gebaut, man hat Autos abzubezahlen, man hat einen Kredit zu bedienen und plötzlich sozusagen ist man nicht mehr in der Lage, diesen Lebensstil beizubehalten, geschweige denn irgendwelche Schnorchelreisen nach Bali zu machen. So, und ich glaube, so in dieser Form muss man Prekarisierung begreifen als eine Verunsicherung der Mitte, die sich unter diesen Bedingungen, insbesondere vor dem Hintergrund der mangelnden linken Alternativen, nach rechts radikalisiert. Und von daher ist sozusagen die beste Strategie, das beste Antidot gegen die Rechte ist eine starke Linke und ist sozusagen eine starke Botschaft, die Kräfte der Linken, was natürlich vor allem die Gewerkschaften betrifft, aber auch eine starke Botschaft, dass es reicht für alle, wenn wir es da holen, wo das Geld sitzt. Umverteilung reicht nicht allein, aber das ist eine wichtige klassenpolitische Zuspitzung in meinen Augen, um der rechten Botschaft, es reicht nicht mehr für alle, etwas entgegenzusetzen. Und ich könnte jetzt noch was sagen, wie man, glaube ich, in meinen Augen der Rechten etwas entgegensetzen kann. Das mache ich noch. Also ich glaube, das Positive ist an dem Aufstieg der Rechten weltweit. Seit 2016 können wir analysieren, was die Rechte macht, wenn sie Macht hat. Also die Rechte ist jetzt ja in so vielen Ländern an der Macht beteiligt oder hat die Regierungsmacht übernommen, dass wir beschreiben können, was Rechte tun. Also Rechte, die sagen, sie seien wie die FPÖ, die soziale Heimatpartei, oder ne, sie seien sozusagen die Partei des kleinen Mannes, in Anführungsstrichen. Kleiner Mann ist immer Ohnmacht, spricht die Ohnmacht an. Man kann das am Beispiel der USA machen, aber auch an anderen Beispielen. Dann ist es ja bemerkenswert, dass diese Parteien im Grunde das Gegenteil von dem machen, was ihre Basis, also ihre zunehmend proletarisierte Basis, wollen kann. Also in den USA sieht man das ja insbesondere an den Unternehmenssteuersenkungen, den Spitzensteuersenkungen. Man sieht es aber auch beispielsweise an Arbeitsmarktderegulierung, die rechte Regierungen vorgenommen haben. Und mein Lieblingsbeispiel eigentlich für die Art und Weise, wie rechte Parteien an der Macht beteiligt werden, ist das österreichische Beispiel. Sie erinnern sich, dass Österreich die FPÖ angetreten war mit dem Wunsch, ein Referendum, eine Volksabstimmung abzuhalten über die EU-Mitgliedschaft und den Euro. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Theaterstück. Als die in den Koalitionsvertrag, den die FPÖ unterzeichnet hat und unterzeichnen musste, wurde reingeschrieben ein Bekenntnis zur EU und zu Euro und eine Erschwernis jedweder Volksabstimmung zu jedweder Frage für die nächsten Jahre in Österreich. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie diese rechten Nationalisten an der Macht beteiligt sind. Weil, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, ist, dass die Politikform der Rechten durchaus protofaschistisch, präfaschistisch bis hin zu realfaschistisch ist. Wir nehmen die Radikalisierung der AfD. Wenn man Björn Höckes Buch liest, dann ist das ein angekündigter Massenmord. Das muss man auch so nennen. Also der Plan der großen Remigration, den er da vorhat. Oder ich habe es auch in einem Artikel so benannt, nach Halle. Aber für die herrschende Klasse, für die dominante Fraktion der Bourgeoisie ist diese Rechte nicht gewünscht, noch nicht. Weil die Nazis beispielsweise, nehmen wir die deutsche Situation, die NSDAP versprach nichts anderes als das, was die herrschende Klasse in Deutschland seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wollte. Es gibt, Fritz Fischer hat ihn zitiert, diesen Satz von Wilhelm II., der das Programm des Kapitals damals so formulierte, zuerst die Opposition im Inneren, die Arbeiterinnenbewegung, niederschlagen, notfalls blutig und dann Krieg nach außen. Das war sozusagen das Ziel, Deutschland als verspätete Nation, die Vorherrschaft, die Hegemonie der USA und Großbritanniens herausfordern will, im internationalen System sich zu kurz gekommen fühlt bei den internationalen Märkten, bei Kolonialisierung und so weiter. Was haben die Nazis gemacht? Die Nazis haben als erstes die KPD verboten, sie haben danach die SPD verboten, danach die Gewerkschaften in die Deutsche Arbeitsfront überführt, also aufgelöst und die ganzen ihre Gegner in die KZs gesteckt und ermordet und dann haben sie den Krieg nach außen geführt. Das war im Interesse einer noch nationalstaatlich organisierten Bourgeoisie. Heute aber ist die Bourgeoisie transnational. Das heißt also, ne, wir haben transnationale Konzerne. Kapitalexport findet in Form von ausländischen Direktinvestitionen statt, nicht mehr wie zu Lenins Zeiten als kurzfristige Geldleihaktionen, Portfolioinvestitionen. Das bedeutet aber auch, dass nationalistische Wirtschaftspolitik nicht im Interesse von Daimler, Siemens, Bosch oder sonst wem ist. Stellen Sie sich vor, der Euro würde abgeschafft. Was würde das bedeuten? Es würde die D-Mark würde wieder eingeführt und sie würde massivst aufgewertet werden. Das würde bedeuten, dass sozusagen für die größten Mittelklassen der Welt in China und die anderen Schwellenländer, USA, deutsche Autos, deutsche Maschinen unerschwinglich würden oder auf jeden Fall so teuer, dass man sich dafür lieber ein koreanisches Auto oder ein amerikanisches Auto kauft, auf jeden Fall kein deutsches. Das heißt, es ist nicht im Interesse der transnationalen Kapitalfraktion, was nicht heißt, dass die AfD und andere rechte Parteien von bestimmten Kapitalfraktionen unterstützt werden, aber es sind nicht die Dominanten. Und solange diese Rechtsparteien eben gegen diese Transnationalisierung sind, werden sie nur nach dem österreichischen Modell beteiligt werden. Das finde ich ne, so. Also das österreichische Modell eben, ihr dürft nichts gegen die EU, nichts gegen den Euro, nichts gegen die NATO sagen, ne, die sozusagen diese transnationalen Interesse international militärisch durchsetzt. Wenn ihr da okay mit seid, dann kriegt ihr das Innenministerium, dann könnt ihr mit allem, was ihr habt, gegen die Leute, die uns auch scheißegal sind, vorgehen. Dann könnt ihr irgendwie die Linken zusammenprügeln, die Linken einsperren, überwachen, Muslime abschieben, alles kein Problem, machen wir ja auch schon lange. Ne? Machen wir ja auch schon längst. Und ich glaube, dieses österreichische Modell ist unter den gegebenen Bedingungen das Universalmodell. Aber weil diese Rechtsaußenparteien eben so radikal prokapitalistische Politik machen. Also nimmt man das österreichische Modell, da hat diese rechtsradikale Regierung mit Kurz zusammen, also rechtsradikale Partei mit Kurz in der Regierung, haben den 12-Stunden-Tag eingeführt, den Arbeitsmarkt dereguliert nach Agenda 2010 Vorbild. Unter diesen Bedingungen hat die Linke die Möglichkeit, die Rechte zu spalten. Zu spalten einmal die antigewerkschaftlichen, marktradikalen Parteikader gegenüber der proletarischen Basis. Sie hat die Möglichkeit, die Protestwähler von den Rechtsextremen, den Leuten mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild zu spalten. Und das, glaube ich, wäre die Aufgabe einer klugen linken Politik, diese Spaltung vorzunehmen und gleichzeitig darauf hinzuweisen und hinzuarbeiten, dass die Linke eine realistische Machtperspektive hat, die das Leben der Menschen real verbessert, so wie das in der Berliner Regierung beispielsweise passiert ist, wo wir jetzt eben 1,7 Millionen Haushalte die Miete deckeln können, ganz spürbar oder sogar die Miete absenken können, wenn uns das Verfassungsgericht da nicht Steine in den Weg legt. Aber ich glaube, in diese Richtung muss es gehen, reale, erfahrbare Verhältnisse, also wo Menschen real ihre Lebensverhältnisse verbessert bekommen durch linke Politik, weil wenn es diese linke Politik der Verbesserung für der Lebensverhältnisse der Menschen nicht gibt, der Mehrheit, der lohnabhängigen Mehrheit, dann wird in meinen Augen der Aufstieg der Rechten nicht aufzuhalten sein. Vielen Dank.